Amen.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste der Fahrenwalder Bibeltage, es ist etwas Wunderbares, wenn zwei Menschen in der ersten Liebe sich die Hand fürs Leben reichen. Aber zugleich ist es sehr schmerzlich, wenn man nach einer Reihe von Jahren erkennen muss, dass sie unter der Macht der Gewöhnung und anderer Umstände erloschen ist, diese erste Liebe. Dabei kann solch eine Ehe äußerlich betrachtet durchaus funktionieren. Aber die beiden Betroffenen spüren genau, unsere Liebe ist nicht mehr so wie früher. Da ist mit den Jahren etwas verloren gegangen. Genau genommen, da ist nicht nur etwas verloren gegangen, sondern das Entscheidende ist verloren gegangen. Liebe Gemeinde, diese Katastrophe kann in unserer Liebesbeziehung zu Jesus Christus genauso eintreten. Vielleicht liegt der bewusste Schritt zu einem verbindlichen Leben mit Jesus schon einige Jahre oder Jahrzehnte bei Ihnen zurück. Und Sie haben damals gebetet, so oder ähnlich: Herr, deine Liebe ist so groß und so wunderbar, ich gebe mein Leben ganz in deine Hand, gestalte es nach deinem Plan. Aber mit den Jahren hat sich die Beziehung zu Jesus dann doch irgendwie abgekühlt. Zwar besuchen Sie nach wie vor eine Gemeinde, in der Gottes Wort vielleicht klar und deutlich verkündigt wird. Sie engagieren sich vielleicht in verschiedenen Gemeindekreisen, sind sogar missionarisch aktiv. Und manchmal nehmen Sie sogar eine weite Strecke in Kauf, um an einem Glaubensseminar, zum Beispiel den Fahrenwalder Bibeltagen hier in Hannover, teilzunehmen. Und dennoch stellen Sie fest, dass Ihre Beziehung zu Jesus nicht mehr so ist wie früher. Liebe Gemeinde, es gibt ein Christentum, das formal alles enthält, was man sich nur wünschen kann. Ein klares Bekenntnis, gesunde biblische Lehrpredigten, missionarisch geprägte Aktivitäten und vielleicht sogar Gemeindezucht nach dem Vorbild des Neuen Testaments. Aber dennoch ist es möglich, dass hier etwas Entscheidendes verloren gegangen ist, nämlich die erste Liebe zu Jesus Christus. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls der Visitationsbericht des erhöhten Herrn, der seine Gemeinde sehr genau kennt. Ich lese uns noch einmal das erste Sendschreiben aus der Offenbarung des Johannes, Offenbarung Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld um meines Namens willen und die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, öffne du selbst uns unsere Ohren und unsere Herzen. Hilf, dass wir deine Botschaft recht verstehen. Nicht nur mit dem Verstand, sondern vor allem mit dem Herzen. Rede du selbst zu uns jetzt in dieser Stunde und hilf uns zu hören, wie Jünger hören. Zu deiner Ehre. Amen. Liebe Gemeinde, eine lebendige, aber lieblose Gemeinde. Der Visitationsbericht an Ephesus. Mit diesem Thema möchte ich unseren Abschnitt, das erste Sendschreiben aus der Johannes-Offenbarung, überschreiben. Und ich möchte versuchen, in Ergänzung zu dem, was wir gestern schon gehört haben, in der Auslegung der Sendschreiben durch Pastor Möckel und Herrn Rothe, ergänzen aus seelsorgerlicher Perspektive, was Jesus dieser Gemeinde und ich meine auch uns zu sagen hat. Das Erste, was Jesus in unseren Gemeinden vorfindet. Das Zweite, was Jesus in unseren Gemeinden vermisst. Und das Dritte, was Jesus unseren Gemeinden vorschlägt. Was findet Jesus vor in der Gemeinde in Ephesus? Nun, Ihnen ist gewiss aufgefallen, die christliche Gemeinde in Ephesus war keine durchschnittliche Gemeinde. Sie ragte heraus aus den verschiedenen Gemeinden in der römischen Provinz Asia, dem einzigen Wirkungskreis des hochbetagten Johannes. Dieser letzte noch lebende Apostel Christi musste seinen Lebensabend um des Glaubens an Jesus willen im Exil auf der Insel Patmos zubringen. Damit wollte der römische Kaiser Domitian die Christen in Kleinasien eines ihrer wichtigsten Führungspersönlichkeiten berauben und Johannes sollte so selbst zum Schweigen gebracht werden. Aber ausgerechnet auf dieser Insel Patmos hat der Herr seinem Apostel eine seelsorgerliche Botschaft für die weltweite Gemeinde Jesu auf ihrem Weg bis zur Wiederkunft ihres Herrn anvertraut. Dabei scheint mir das erste Sendschreiben besonders aktuell für evangelikale Gemeinden zu sein, da die hierin gewürdigten Eigenschaften der Glaubensbasis der evangelischen Allianz durchaus verwandt sind. Die Christen in Ephesus konnten sich glücklich schätzen, denn ihre Gemeinde hatte eine zielklare Ausrichtung. Ich bin sicher, die Gemeinde in Ephesus, würde sie heute existieren, hätte den Ruf einer profilierten evangelikalen Gemeinde zusätzlich versehen mit dem Markenzeichen Bibeltreu. Eine Oase mitten in der geistlich oftmals so dürren volkskirchlichen Landschaft. Eine Gemeinde, die gewiss drei Eigenschaften hatte. Es war eine wachsame Gemeinde, eine engagierte Gemeinde und eine bewährte Gemeinde. Eine wachsame Gemeinde, das zeigte sich darin, dass sie den Glauben bereit war zu verteidigen gegen die zerstörerischen Einflüsse falscher, moderner Glaubensapostel. Diese modernen Glaubensapostel kennen wir ja auch heute, beispielsweise im Gefolge der Bibelkritik von Bultmann, Drewermann oder Lüdemann. Diese Gemeinde war bereit, das nicht nur hinzunehmen, sondern sie kämpfte für den Glauben, der, wie es im Neuen Testament einmal heißt, der alle ein für alle Mal den Heiligen übergeben ist. Es war eine wachsame Gemeinde. Sie ließ sich nicht einlullen vom Nebel des Zeitgeistes. Es war eine engagierte Gemeinde. Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Da war etwas los in dieser Gemeinde in Ephesus. Lebendige Hauskreise, einladende missionarische Aktionen, Evangelisationen, Zeltwochen und was anderes mehr. Und es gab diakonisches Engagement. Man kümmerte sich um die Menschen, die Hilfe brauchten. Eine eindrucksvolle Gemeinde. Es war darüber hinaus eine bewährte Gemeinde. Schwierigkeiten um des Glaubens willen wurden bereitwillig ertragen. Das ist alles andere als selbstverständlich. Es gab verschiedene Angriffe von außen. Heute würde man sagen, vielleicht haben die Medien auf diese Gemeinde geschossen. Aus den eigenen Reihen ist sicher auch gewiss Kritik gekommen. Wir haben es gestern gehört. Irrlehrer können auch mitten aus den eigenen Gemeinden hervorgehen. Und Jesus sagt, ich kenne deine Mühsal. Und ich kenne deine Geduld. Vielleicht ist das die höchste Auszeichnung, die Jesus dieser Gemeinde verleiht, dass sie bewährt ist im Glauben. Denn schon der Apostel Jakobus hat es gesagt, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, der nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Und das gilt natürlich auch für eine Gemeinde. Es ist wichtig. Wir brauchen solche wachsamen Gemeinden, die engagiert sind für Jesus und die bewährt sind und erprobt, auch in Schwierigkeiten. Das ist das, was Jesus in der Gemeinde in Ephesus vorfindet. Und nun das Zweite, was Jesus in der Gemeinde in Ephesus und auch in unseren Gemeinden vielleicht vermisst. Nachdem Jesus die zahlreichen positiven Eigenschaften der Gemeinde in Ephesus gewürdigt hat, kommt er ganz unvermittelt, will es scheinen, auf den wunden Punkt dieser Christen zu sprechen. Plötzlich heißt es da, aber, und ich stelle mir vor, dass vielleicht Tränen in den Augen Jesu sind, so wie er seinerzeit über Jerusalem geweint hat, aber ich habe gegen dich. Verstehen Sie das? Was sollte Jesus denn gegen Gemeinden haben, die im Blick auf die Lehre so wachsam, die missionarisch so engagiert und deren Christen sich in mancherlei Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen so bewährt haben? Als Seelsorger, der auch hinter die frommen Fassaden zu schauen vermag, knüpft Jesus in seinen Briefen an die Gemeinden noch einmal an das an, was er vorfindet. Ich kenne deine Werke. Ja, wir haben es gehört. An Taten des Glaubens mangelt es offensichtlich nicht. Der Einsatz für Jesus ist vorbildlich. Viele andere könnten sich eine Scheibe davon abschneiden. Aber was diese Visitation der Gemeinden und ihrer Gemeindeleiter durch den erhöhten Herrn ans Licht bringt, das ist ein grundlegendes Defizit in der persönlichen Hingabe an Christus. Aber ich habe gegen dich. Und dann kommt, dass du die erste Liebe verlässt. So lesen wir es im Vers 4. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Liebe Gemeinde, es liegt auf der Hand, dass uns solch ein Urteil über die persönliche Beziehung eines Menschen zu Christus nicht zusteht. Denn wir sehen nur das Äußere als Menschen. Aber hier urteilt der erhöhte Christus, der unser Herz kennt. Und darum können wir dieses Urteil nicht einfach beiseite wischen. Würde das nur ein Mensch sagen, dann könnten wir sofort dicht machen und uns zur Wehr setzen. Aber wenn der erhöhte Christus dieses Urteil über unser Leben fällt, dann bleibt nur eine Möglichkeit, dass wir uns darunter beugen. Was für ein erschütterndes Urteil über ein frommes Christentum, das seinen innersten Kern, die persönliche Hingabe an Jesus Christus verloren hat. Offensichtlich gibt es so etwas in geistlich wachsamen, missionarisch engagierten und bewährten christlichen Gemeinden, dass die persönliche Verbindung zum Herrn nicht mehr von Liebe, im griechischen Grundtext steht hier das Wort Agape, nicht mehr von dieser Gottesliebe, von dieser innigen Jesusliebe geprägt ist, sondern, wir hörten es gestern bereits, sondern dass der Einsatz für Jesus die Liebe zu ihm verdrängt. Wo aber die Liebe zu Jesus nicht mehr die treibende Kraft, die Motivation unserer geistlichen Wachsamkeit ist, da entartet geistliche Wachsamkeit zur gesetzlichen Rechthaberei, Besserwisserei und steht im Verdacht des geistlichen Hochmuts. Zumindest wirkt es so auf Außenstehende. Wo missionarisches Engagement nicht mehr aus der persönlichen Hingabe an Jesus entspringt, da ist man bald überfordert. Und ich sehe vor meinem geistigen Auge viele, viele Christen, sehr engagierte Christen, die heute ausgebrannt sind. Viele dieser Christen galten einst als Vorbild für brennendes Christsein. Seid brennend im Geist. Und sie haben gebrannt für Jesus. Und da waren kein Zweifel daran. Aber plötzlich eines Tages brachen sie zusammen, körperlich und psychisch. Sie waren ausgebrannt. Ausgebrannte Christen. Wie viele von ihnen habe ich seinerzeit in meinem Praktikum in der Klinik Hohenmark in Oberursel bei Frankfurt kennengelernt. Ganz engagierte Christen, Prediger, Missionare, Diakonissen. Das waren keine Leute, die ein halbes Christsein gelebt haben, was bekanntlich ein ganzer Unsinn ist. Sondern das waren Christen, die versucht haben, kompromisslos als Christen zu leben. Warum sind die dort gelandet? Sie wollten brennen, aber sie merkten, dass sie dann plötzlich ausgebrannt waren. Da war offensichtlich, hat dort eine Überforderung, körperlich, seelisch und vor allem geistlich stattgefunden. Liebe Gemeinde, wenn wir nicht mehr aus der Kraft Jesu leben, wenn wir nicht mehr fragen, Herr, was willst du, dass ich tue? Dann geraten wir ganz schnell in die Abhängigkeit von Menschen. Dann fragen wir, was erwarten denn die Leute, auch die Mitarbeiter, dass ich tun soll? Und was daraus entsteht, ist ein Christentum, was nicht mehr authentisch ist. Schlimmstenfalls eine gelebte Lüge. Es gibt auch fromme gelebte Lügen. Und das hält man nicht lange durch. Wo missionarisches Engagement nicht mehr aus der persönlichen Hingabe an Jesus entspringt, ist man bald überfordert. Und wo bewährte Christen die Last, die Jesus ihnen zumutet, nicht mehr aus der Kraft seiner Liebe tragen, da müssen sie früher oder später am Glauben zerbrechen. Aus eigener Kraft können wir die Lasten des Lebens nicht tragen. Wir sind zu schwach. Wir brauchen die Kraft Christi. Paulus hat einmal dieses schöne Wort gesagt im Philipperbrief. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Wenn man nur den ersten Halbsatz nimmt, ich vermag alles, dann wird man größenwahnsinnig. Und dann geht man früher oder später kaputt. Liebe Gemeinde, der Verlust der ersten Liebe zu Jesus hat allerdings, und das muss sogleich hinzugefügt werden, hat nicht nur negative Auswirkungen für einen selbst, das auch, und wir haben das eben aufgezeigt, sondern dieser Verlust der ersten Liebe zeigt sich auch daran, dass die Liebe zu den Glaubensgeschwistern immer mehr nachlässt. Ob Jesus diese Gefahr in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, Vers 12, nicht auch im Blick hatte, als er davon sprach, dass die Liebe in vielen erkalten werde? Oder stehen bibeltreue evangelikale Christen etwa nicht in dieser Gefahr? Es ist wohl nicht zufällig, dass gerade der Apostel Johannes die unmittelbare Zusammengehörigkeit von Christusliebe und Bruderliebe immer wieder unterstreicht. Ich nenne nur stellvertretend für viele Bibelstellen aus dem 1. Johannesbrief, 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 11 und 20. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und Jesus hatte in anderem Zusammenhang genauso darauf hingewiesen, im Evangelium des Johannes Kapitel 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Und damit kommen wir zum dritten, was Jesus unseren Gemeinden vorschlägt. Jesus deckt dieses Defizit, diesen Mangel nicht nur auf. Er legt nicht nur den Finger in die Wunde unseres Lebens, sondern als einzigartiger Seelsorger zeigt er uns auch, wie diese Wunde verbunden und heilen kann. Was Jesus unseren Gemeinden vorschlägt, liebe Gemeinde, vielleicht ist es Ihnen ähnlich gegangen wie mir, ein hartes Urteil. So empfindet man das, was Jesus über diese doch geistlich so wachsame, missionarisch engagierte und im Leiden bewährte Gemeinde spricht. Nicht wahr? Wünschen wir uns im Grunde nicht mehr von diesen Ephesus-Gemeinden? Manch ein Christ wäre schon dankbar, solch eine lebendige Gemeinde in seiner Nähe zu haben. Und doch, wir können und dürfen Jesu Urteil über diese Gemeinde nicht abschwächen. Diesen Ephesus-Gemeinden, mögen sie noch so attraktiv und bekenntnistreu sein, stehen in Gefahr, die persönliche Hingabe an Christus außer Acht zu lassen. Was können sie dagegen tun? Im Vers 5 gibt Jesus drei kurze Hinweise, die ich abschließend entfalten möchte. Das erste, wenn du merkst, und ich versuche das einmal persönlich zu formulieren, wenn du merkst, dass deine Beziehung zu Jesus nicht mehr von der ersten Liebe geprägt ist, dann erstens denke daran, wovon du abgefallen bist. Wisch diesen Einwand des erhöhten Herrn nicht einfach beiseite, indem du auf die anderen zeigst. Wisch diesen Einwand nicht weg, sondern lass dir das doch gefallen, wenn Jesus seinen Finger auf diese Wunde deines Lebens legt. Das zweite, werde still darüber, tue Buße. Nimm dir einmal richtig Zeit für die Stille vor Gott. Denk nicht schon an die nächsten Termine, an die nächsten Aktivitäten, sondern werde still vor ihm und lass es dir sagen. Nimm sein Wort zur Hand und versuche es nicht in dem Sinne zu lesen und zu hören, was es anderen zu sagen hat, sondern was es dir selbst zu sagen hat. Bekenne ihm deinen Mangel an echter Liebe zu ihm und zu den Menschen. Gerade der Apostel Johannes zeigt das ja auch, wenn die Beziehung zu Jesus nicht mehr stimmt, dann wird sich das früher oder später auch auf der horizontalen Ebene in der Beziehung zum Mitmenschen auswirken, besonders aber zu den Brüdern und Schwestern im Glauben. Und das dritte, tue die ersten Werke. Frage doch einmal ganz neu den Herrn, was du für ihn tun kannst. Setz dich einmal hin und schreibe alles auf, wo du beteiligt bist. Vielleicht stellst du fest unter Gebet, dass du viel zu viel angefangen hast. Dass du an viel zu vielen Stellen am Rumrödeln bist in der Gemeinde. Alles gute Sachen. Alles für Jesus. Aber so viel, dass du darüber die stille Zeit vor Gott buchstäblich nicht mehr geschafft hast. Vielleicht, weil du viel zu müde warst. Manchmal sind das ja so ganz einfache Dinge. Und dann überlege oder sprich mit einem Seelsorger darüber, was müsste vielleicht von dieser Liste gestrichen werden? Vielleicht müsste etwas abgegeben werden? Frage den Herrn, was du für ihn tun kannst. Gott überfordert dich nicht. Und weil Gott keinen Menschen überfordert, wir überfordern uns selbst. Aber Gott überfordert uns nicht. Deshalb darfst du getrost, lassen Sie mich das einmal so persönlich zusprechen, deine körperlichen und deine psychischen Grenzen annehmen. Und deshalb brauchst du nicht neidisch darauf zu sein, wenn jemand anderes in deiner nächsten Umgebung viel mehr schafft, in Anführungsstrichen, als du. Und bitte Gott darum, das ist das Letzte, bitte Gott darum, dass er dir täglich seine Liebe schenkt. Theodor Christlieb wird der Spruch zugeschrieben, Christus liebhaben ist besser als alles Wissen. Bitte Gott täglich um diese Liebe. Ich komme zum Schluss und fasse noch einmal zusammen. Ephesus-Gemeinden können äußerst lebendig, zielklar in der Lehre und missionarisch aktiv sein. Das ist ja zugleich das Anliegen, unser Anliegen, wenn ich das einmal so sagen darf, profilierter evangelikaler Gemeinden, für die wir in der heutigen Situation einer Volkskirche am geistlichen Abgrund besonders dankbar sind. Aber so notwendig der Kampf um den biblischen Glauben auch ist, lassen Sie uns darüber die erste Liebe zu Christus nicht vernachlässigen, ebenso wenig wie die Liebe zu seiner Gemeinde und zu denen, die Gottes Liebe noch nicht erfahren haben in ihrem persönlichen Leben. Amen.